SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, Sie hören Musik für einen Gast mit Brigitte Hering. Gast heute im Studio ist Katharina Schneider-Roos. Sie ist Sinologin, sie hat 12 Jahre in China gelebt und gearbeitet und ist dort auch zur Spezialistin für chinesischen Film, für unabhängigen chinesischen Film geworden. Heute lebt Katharina Schneider-Roos in Basel und arbeitet auf einem ganz anderen Feld. Sie ist im Bereich der Nachhaltigkeit tätig. Ja, Katharina Schneider-Roos, Sie sind eine Österreicherin in Basel. Wenn man es kurz zusammenfasst, mit einem langen Umweg via China, müssen Sie sich ab und zu mal hier in der Schweiz, erzählt man sich gerne Österreicher-Witze, mussten Sie sich auch schon so einen anhören?
Ja, die kenne ich. Also Sie kennen sicher alle den Witz mit dem Plus und dem Minus?
Nein.
Nein? Ihr kann ganz schlecht Witze erzählen.
Macht nichts. Probieren Sie es. Ja,
es geht irgendwie um die Flaggen, ne? Österreicher Minus und die Schweizer den Plus. Den kenne ich. Und dann hat ja jedes Land irgendein anderes Land oder eine Bevölkerungsgruppe, das sie Witze macht, dass es Witze macht. Und es ist interessant, dass man diese gleichen Witze dann auch in anderen Ländern hört, nur mit anderen Vorzeichen. Also, und ich nehme es auch nicht persönlich. Aber es ist interessant, das herauszufinden, welche Vorurteile bestehen.
Also was ist schon als Vorurteil an Sie rangetragen worden?
Ich habe das Gefühl, ich kriege manchmal so ein bisschen so ein mitleidiges Lächeln. Also aus Österreich so, auf der einen Seite ist es interessant, ne? Man hat die Kultur, die Musik. Und auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, also von Basel aus gesehen, je weiter es Richtung Osten geht, desto vielleicht, ja, es geht so ein bisschen in Richtung Dümmliche, so. Aber ich weiß nicht genau, wo das anfängt, ob das eine St. Gallen-Vorarlberger Sache ist oder ob das Basel-St. Gallen-Vorarlberg, ich weiß nicht, wo die Linien verlaufen. Aber ich glaube, mit Wien hat es weniger zu tun, weil da weniger Bezug ist direkter.
Also das grenznahe Österreich ist da eher gemeint. Sie kommen ja nicht aus dem grenznahen Österreich, sondern Sie sind von weiter weg. Woher stammen Sie ursprünglich, Katharina Schneider-Roos?
Ich komme aus einem kleinen Ort in Niederösterreich, das ist eine Stunde von Wien. Also man muss sich das vorstellen, entlang der Donau von Wien weg Richtung Westen und dann ein bisschen in den Süden, die Voralpen.
Sie kommen aus einer Kleinstadt, haben Sie gesagt. Hatten Sie Kontakt schon mit China als Kind, als Jugendliche? Oder wie kommt man darauf, wenn man dort zur Schule geht, Chinesisch zu studieren, Sinologie? Also das ist ja chinesische Sprache und Kultur.
Also ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu China und war sehr naiv. Die einzige Chinesin, die ich kannte, war die Tochter vom chinesischen Restaurantbesitzer, der ich Nachhilfe gab in Biologie. Und die kam aus Taiwan. Ich komme aber aus einer Familie, die sehr weltoffen ist. Also ich glaube, das ist auch, hat mich schon da auch hingeführt zu dem Thema. Ich hätte aber genauso gut eben Biologie oder klassische Gitarre studieren können. Das war relativ offen, die Wahl. Und es hat mich dann, glaube ich, schon dazu gebracht, dieser Wunsch wegzugehen aus einem kleinen Ort. Der war sicher wichtig für diese Entscheidung, dann Sinologie zu studieren.
Also die Enge, die hat nicht in der Familie stattgefunden. Ihr Vater ist ja Gründer von Amnesty International Österreich gewesen. Sind Sie viel gereist, auch mit Ihrer Familie? Also sind Sie mit Ihrem Vater, der musste ja sicher auch viel rumreisen, sind Sie da mitgereist als Kind schon?
Nein, gar nicht. Also wir sind einfach wie die Durchschnittsfamilie in Europa mit dem Auto rumgefahren und gezeltet. Und also wir sind nicht als Kind auf keinen Fall irgendwie da involviert gewesen.
Dann sind Sie also in dieses Studium eingetaucht. Chinesisch lernen, das klingt auch so ein bisschen nach das Unmögliche lernen. Das klingt chinesisch, ist ja oft auch ein Ausdruck dafür, für das klingt nach Kauderwelsch. Und Sie sind dann in die Uni gesessen, in einen Sprachkurs, ohne je in China gewesen zu sein. Oder sind Sie vorher dann nochmal, um das nachzuprüfen, ob das das Richtige ist, nach China gefahren?
Na, ich bin ohne jegliche Vorkenntnisse da im Unterricht gesessen und das war sehr schwierig, aber auch eine schöne Herausforderung. Also ich finde ja die chinesische Schrift ganz, ganz wunderschön und das ist auch das, was mich wirklich dabei bleiben ließ. Man braucht jetzt sehr viel Ausdauer, es sind sehr viele, die das Studium nicht abschließen dann. Ja, also ich habe es immer wunderbar gefunden, diese Schrift vor allem. Ich war noch nicht in China eben vor meinem Studium und bin dann aber gleich nach dem ersten Jahr mal mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China gefahren. Da war ich dann 19 Und es war ein Schock. Ich hatte einen totalen Kulturschock und wollte eigentlich mein Studium ändern.
Aha,
also diese erste Reise war nicht so, wie soll ich sagen, hat mich eigentlich nicht überzeugt davon, weiter zu studieren.
Also das war dann was ganz anderes, als Sie von der Sprache und der Schrift her erwartet hatten. Was war denn so anders?
Also nicht anders vielleicht, aber vielleicht war ich auch noch sehr jung. Also es hat mich alles ein bisschen überfordert, glaube ich. Dann gab es dort gerade einen Taifun. Also wir mussten die Reiseroute ändern, hatten sehr wenig Geld dabei. Und es war eine sehr große Herausforderung. Also ich konnte noch kaum Chinesisch, wir kamen damals an. Und das Gute war, dass unser Chinesischlehrer, wir hatten jedes Jahr einen chinesischen Chinesischlehrer in Wien, da gibt es ein Austauschprogramm. Und der hatte uns da an der Sprachenuniversität in Peking schon mal Studentenzimmer organisiert. Also es war, der Einstieg war relativ einfach. Aber dann die Reise bis nach Hongkong, wir sind dann über Land mit Zug und Schiff und allem möglichen nach Hongkong. Und das war schon eine sehr große Herausforderung. Und damals, das war 91, war es schon noch so, dass Reisen in China, wenn man sich selbst organisiert hat, eine große Herausforderung war. Also jedes Ticket, das man sich kaufen musste, musste man erwerben am Bahnhof, mit erstmal rausfinden, wo ist das und wie kommen wir dazu. Dann gab es nicht immer Tickets. Es war ja noch nicht über Computer verbunden, das ganze System. Also es war nicht einfach. Und dann kam eben dieser Taifun und dann sind wir noch ein Stück im Schiff gefahren. Ja, das war alles
also
sehr schwierig.
Keine wunderbar tolle Reise, die Ihnen das Land, das Reich der Mitte so richtig schmackhaft gemacht hat. Sie waren 19, das ist ja auch noch wirklich ein zartes Alter, um so eine große Reise zu machen. Mit so jungen Jahren hängt ja auch Ihr erster Musikwunsch zusammen, der jetzt noch nicht chinesisch ist. Eine Punkband ist Ihr erster Wunsch, Punkmusik. Das ist Ihre Jugendmusik.
Ja, das ist ein Teil meiner Jugendmusik. Das ist Stingende Lunch, das ist eine Berliner Band, die ich damals durch meinen Bruder kennengelernt habe und die eine kanadische Sängerin haben. Und das entspricht sehr meiner damaligen Einstellung. Also es war so eine Mischung aus, ich will weg von da und keiner versteht mich und alles ist schrecklich und ich verstehe mich selber nicht und so.
Also dann schauen wir mal, wie sich das anhört, wenn man sich nicht mehr versteht. Das Stück heißt aber, hat einen gegenteiligen Titel, es heißt Peace of Mind, also Friede des Geistes, Jingo de Lunch vom Album Perpetuum Mobile. Peace of Mind, Jingo, de Lunch, das war ein Wunsch von Katharina Schneider-Roos und wir haben jetzt gerade im Studium ein bisschen mitgetanzt auf unseren Stühlen und mitgesungen. Ein fulminanter Start. Ihr Start mit dem Land China nach oder während Ihrem Sinologiestudium war ja, wie Sie jetzt gerade erzählt haben, nicht so einfach. Trotzdem haben Sie dann in China weiter studiert. Sie sind dann an die Uni.
Shandong.
Shandong. Ist das eine dieser großen Millionenstädte, die man hier nicht kennt? Oder was ist das für ein Ort?
Also Shandong ist die Provinz und Jinan ist ja eine von diesen Millionenstädten, die man hier nicht kennt. Ja. Ja, ich bin dort mit einem Stipendium gelandet und es war auch nicht meine erste Wahl. Also ich kannte das auch nicht. Ich habe das erfahren, ich komme dahin und musste erstmal die Landkarte herausnehmen und suchen, wo das eigentlich ist.
Wie war das, sich zurechtzufinden in einem Land, wo man jetzt zwar die Sprache einigermaßen schon kann, wo aber wirklich eine ganz andere Kultur ist? Ich meine, wenn man reist, dann guckt man auch was Fremdes an und man kann wieder nach Hause fahren, sich zu Hause wieder einrichten. Aber wenn man da leben muss, muss man ja einkaufen gehen, man muss wissen, wo man was bekommt. Wie war das so?
Also für mich war das eine ganz großartige Erfahrung und ich finde, die sollte jeder machen, weil es einem sehr gut hilft zu verstehen, wie sich ein Ausländer im Ausland fühlt. Es ist eine wahnsinnige, tolle Herausforderung, sich einzuleben in die Denkart und Lebensart einer ganz anderen Kultur. Ich würde sagen, das war für mich die bereicherndste Erfahrung überhaupt in meinem Leben, weil man dann erst auch sich selbst besser versteht und auch versteht, wo sind eigentlich die Dinge, die mich ausmachen im Gegensatz oder dann auch immer mehr übernimmt man dann ja auch Dinge der anderen Kultur. Also am Anfang ist vielleicht ein Gegensatz, man ist erstaunt, erschüttert, was auch immer. Es löst ganz starke Gefühle aus, aber es wird dann auch ein Teil vom eigenen Leben und verändert einen selbst.
Erzählen Sie doch mal konkret, so was zum Beispiel haben Sie dann gemerkt, dass Sie es plötzlich übernommen haben? Oder was war Ihnen am Anfang ganz fremd? Was sind Ihnen für Sachen passiert?
Also eine Sache, die ich damals in ganz schöner Erinnerung habe, ist, dass man in China zu der Zeit, und es ist auch jetzt schon wieder anders, dass man zum Beispiel jederzeit jeden besuchen kann. Das fand ich wunderschön. Oder man hat Freunde, die dann einfach, wenn man auf Besuch kommt, die bleiben einfach zu Hause und gehen halt nicht arbeiten. Und also das finde ich ganz großartig, dass es solche Möglichkeiten gibt für Menschen, ja? Also nicht ihr Leben so zu planen zu müssen, dass jede Sekunde eben verplant ist und es keinen Ausweg gibt, da auch nur kleine Änderungen dran vorzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mich wirklich inspiriert hat. Und man geht wirklich, wenn man in der Straße ist und da weiß, da wohnt doch der XY, dann klinge ich dort an. Und dann kocht er auch für mich, wenn ich dann dort hinkomme. Das ist ganz klar. Das andere ist das Essen. Also Essen ist ganz wichtig in China. Und das hat mich auch sehr stark beeinflusst. Also ich habe meine Essgewohnheiten wirklich umgestellt. Man kocht immer warm, man isst halt viel Reis, aber auch Nudeln und Teigtaschen, was auch immer. Aber man verbringt viel Zeit mit der Zubereitung von Essen.
Und das machen Sie jetzt auch noch, wo Sie nicht mehr in China leben?
Das mache ich jetzt auch noch. Ich koche jeden Tag, oder mein Mann.
Und immer Chinesisch?
Nicht immer Chinesisch, aber viel. Leider auch weniger schon als zu dem Zeitpunkt, als wir gerade ankamen aus China. Aber wir legen viel Wert darauf zu kochen. Und meine Kinder, als die gerade von China hier ankamen und wir haben es mal versucht mit Brot und Käse am Abend, dann haben sie mich gefragt, und warum essen wir jetzt Frühstück? Also die kannten das gar nicht.
Sie haben jetzt Ihren Mann erwähnt, den haben Sie dort ja kennengelernt, aber er ist auch Europäer.
Mein Mann ist Schweizer, ja. Ja, den habe ich beim Studium kennengelernt, genau.
Das ist ja ein Zufall, man reist in ein riesiges Land und man trifft dann jemanden, der aus dem Nachbarland kommt. Oder ist der Zufall vielleicht gar nicht so groß, weil man sich dann doch irgendwo findet?
Ja, es ist schon ein großer Zufall, dass es gerade das Nachbarland ist. Aber dort, wo wir studiert haben, und das ist an den meisten Unis in China so, gibt es dann eben ein Studentenheim für Ausländer, für ausländische Studenten. Die durften damals noch nicht selbstständig irgendwo wohnen. Also man konnte keine Wohnung mieten. Das war die einzige Option. Und damals an dieser Uni in Shandong waren wir vielleicht 20 Ausländer oder 30 vielleicht. Und davon war ein Großteil aus Korea und Japan. Und aus Europa waren wir, glaube ich, so 10 Studenten und Studentinnen. Und mit denen habe ich noch zum Teil engen Kontakt auch.
Also man findet sich ja zusammen, weil man gemeinsam fremd sein ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als ganz alleine fremd sein.
Ja, es ist schon gut, wenn man dann so ein Rückzugsgebiet hat, wo man wieder das leben kann, was man eben gut kennt. Und natürlich auch in dem Alter, ich war da 21, feiert man halt auch gerne Partys und macht sonst alles, was man halt so macht.
Jetzt mal wieder Musik. Und die ist jetzt auch chinesisch. Jetzt sind wir in China auch musikalisch angekommen und das ist ein Künstler, den Sie kennen.
Cui Jian, der wird immer als Vater des Rock'n'Roll in China betitelt. Er ist eine ganz wichtige Person, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für China. Er hat damals bei den Demonstrationen am Tiananmen-Platz gespielt. Also er hat sozusagen der ganzen...
Also 1989, da genau, bei den Großen, ja.
Er hat zu diesem ganzen Aufstand die Musik geliefert und ist eine sehr starke Persönlichkeit. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich nach China kam, war seine Texte zu übersetzen und so. Ich war also wirklich begeistert. Und er hat dann, also wie habe ich ihn kennengelernt? Das war so, es gab in Shandong eine Bar, die hieß irgendwie Cowboy City, genau. Also es gab ja keine westlichen Bars, ne? Das war so der Anfang. Und es war eine Chinesin, die in New York gelebt hatte, die dachte, jetzt mache ich eine Bar auf und lade eine Band ein. Dann hat sie irgendwie auf einer Liste, ich weiß nicht, wie sie die gefunden hat, eine Hardcore-Punk-Band eingeladen. Und dachte aber, dass sie so Sachen spielen wie so Pretty Woman und so. Haben sie dann aber nicht. Die armen Leute sind dann dort in dieser Provinzhauptstadt gesessen und konnten nicht mehr weg. Und dann habe ich mich versucht, um die zu kümmern. Und habe die dann gemeinsam, sind wir nach Peking gefahren und haben für die Aufführungsorte gesucht. Und dann über andere Bekannte von mir und Freunde hat sich das durchgesprochen zu Cui Jian und der kam dann und hat mit denen gejammt. Und dann haben sie ein Konzert gegeben und das war für mich ganz toll.
Also das waren so die Anfänge, das war eben Ende der 80er, Anfang 90er Jahre die Anfänge, dass dann Punk und Rock dann auch in China ankam erst.
Ja, das war richtig der Anfang.
Cui Jian, Show Your Color heißt die Platte, also Farbe bekennen. Der Song auf Englisch heißt I Have Nothing.
Oh,
Sui Jian heißt der Sänger und der Song hieß I Have Nothing oder auf Chinesisch
Yu Soyo.
Katharina Schneider-Roos, für Sie ist ja Chinesisch schon fast eine zweite Alltagssprache oder nicht schon fast, sondern es ist. Sie haben sich auch mal als Wahlchinesin bezeichnet. Vermissen Sie China jetzt, wo Sie weg sind?
Also ich vermisse es nicht jetzt täglich, aber es gibt konkrete Situationen, wo ich dann sehr stark dran denken muss. Eben zum Beispiel gab es ja diese Filmvorführung im Filmpodium, diese Filmreihe, wo ein guter Freund von mir auf Besuch kam, ein Filmemacher und Filmfestivalveranstalter. Und da werde ich dann ganz stark wieder konfrontiert mit dieser Rolle, die ich mal hatte, nämlich eben diesen Film zu propagieren. Und ich habe dann das Gefühl, als wäre ich davon gelaufen. Also es gäbe da viel zu tun noch. Und diese Leute sind sehr mutig und tun sehr viele Dinge, um eben mit Dokumentarfilm zum Beispiel gewisse Dinge ans Licht zu bringen, Situationen, die eben eigentlich schrecklich sind in China. Und da habe ich das Gefühl, da gäbe es so viel zu tun, auch für mich. Und da habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich fast wieder zurückgehen. Aber jetzt von meiner Lebenssituation her würde ich auf keinen Fall mehr zurückgehen, weil es hier einfach in Basel so eine hohe Lebensqualität hat.
Also jetzt sind wir auch schon mittendrin in etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Sie sind ja nach Abschluss Ihres Studiums, das Sie ja dann in Wien gemacht haben, wieder zurück und haben dort eben sehr viel plötzlich mit chinesischem Film zu tun gehabt. Wie kam denn das?
Also ursprünglich hatte ich ja nichts mit Film zu tun. Ich mochte Film einfach und bin dann durch die Biennale, das Wiener Filmfestival, eingeladen worden, ein Gespräch mit einem chinesischen Filmemacher zu führen. Und das war Liu Bingjian. Er war der Erste, den ich kennenlernte. Und da ist mein Interesse für unabhängigen chinesischen Film entstanden.
Und unabhängiger chinesischer Film, bei uns ist unabhängiger Film, bedeutet einfach, man muss sich die Gelder selber beschaffen, man macht einen Film und wenn es gut ist, kommt ins Kino. In China ist das etwas anderes.
Ja, in China ist es mit dem Geld beschaffen gleich. Man muss das Geld auch selber beschaffen und hat noch weniger. Aber was einen chinesischen unabhängigen Film ausmacht, ist eigentlich die Entscheidung des Filmemachers, den Film nicht bei der Zensurbehörde einzureichen. Also jeder chinesische Film, der im Kino gezeigt werden möchte, braucht eine Bestätigung, Genehmigung von der chinesischen Zensurbehörde und hat dann auch so ein Drachenlogo vorne drauf. Dann weiß man, aha, der ist offiziell, der darf im Kino gezeigt werden in China. Und der unabhängige Film hat keine Chance, im Kino gezeigt zu werden.
Also der kann dann nur auf kleinen Festivals rumgereicht werden, wenn überhaupt, und im Ausland dann gezeigt werden.
Genau, und da kommt eben dieser Freund von mir ins Spiel, der hat das Beijing Independent Film Festival gegründet. Jul Kun heißt das, ist der auch jetzt im Filmpodium war. Und dort konnte man jetzt jahrelang wirklich auf dieser Plattform unabhängige Filme sehen. Und das war ein ganz wichtiger Ort in Peking, wo sich diese Filmemacher auch treffen konnten und auch über Inhalte diskutieren konnten. Und das wurde jetzt eingestellt.
Weil die Zensurbehörde etwas schwierig getan hat, wenn man das mal so nett formuliert sagen will.
Ja, in dem Fall ist es nicht mal die Zensurbehörde, die zuständig ist. Die wäre nur zuständig für die Beurteilung des Films, wenn man ihn einreicht. Das ist eigentlich einfach die Polizei in dem Ort Sungzhuang, der ja auch so ein Künstlerort ist in Peking, die dann dieses Festival einen Strom abdreht oder einfach sagt, wenn ihr das trotzdem macht, dann passiert das und das. Wir drohen dann.
Was haben Sie denn konkret gemacht in China? Also Sie haben eben für die Biennale, für dieses Filmfestival in Wien mit dem chinesischen Film gearbeitet. Was haben Sie in China konkret gemacht?
Also ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Angefangen habe ich als Lektorin an der Universität Peking. Gleichzeitig habe ich dann dort mit meiner Kollegin Solveig Klaassen meinen ersten Dokumentarfilm gedreht. Der hieß My Camera Doesn't Lie und war eben über diese unabhängige Filmszene.
Also meine Kamera lügt nicht auf Deutsch.
Ja. Genau, meine Kamera lügt nicht, weil eben das Hauptanliegen von diesen Filmemachern ist, ihre eigenen Erfahrungen und die Wahrheit, wie sie sie sehen, darzustellen.
Jetzt würde es mich natürlich interessieren, ist das auch ein unabhängiger chinesischer Film geworden? Haben Sie den auch nicht in der Zensur eingereicht?
Der ist auf jeden Fall mit genau den gleichen Produktionsmitteln und unter den gleichen Umständen entstanden wie ein unabhängiger chinesischer Film. Ich hatte da auch Hilfe von Regisseuren, die uns dann Schnittplätze oder uns Studios gezeigt haben, wo man dann trotzdem mischen kann, auch wenn man keine Genehmigung hat. Und deswegen haben wir auch eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also es war auch schwierig, den zu drehen, weil wir keine Drehgenehmigung hatten. Und als Ausländer natürlich dann sehr auffallen auf der Straße, wenn wir da mit der Kamera rumlaufen.
Lassen Sie uns gleich noch ein bisschen mehr über diesen Film sprechen und über seine Geschichte. Es ist aber wieder Zeit für Musik. Und dafür, bevor wir dann wieder nach China zurückkommen, reisen wir kurz nach Österreich. Sie haben sich einen Musiker gewünscht, der auch ein Freund von Ihnen ist. Christoph Kurzmann ist hier nicht so bekannt. Der Song heißt I Love You oder Alone. Und was verbindet Sie mit der Musik?
Christoph Kurzmann ist in der Elektroszene recht gut bekannt. Er macht so eigentlich elektronische Improvisation. Das wollte ich jetzt aber nicht spielen, weil das Publikum vielleicht überfordert in dem Rahmen. Und diese Formation, da haben sich entschlossen, auch so Pop-Songs zu machen, was sehr lustig ist. Also man versteht den Humor aber nicht, wenn man die andere Musik nicht kennt. Und Christoph Kurzmann habe ich eingeladen nach China. Also ich habe ein Konzert für ihn veranstaltet. Und das war sehr spannend damals, weil es diese Art von elektronischer Improvisation noch nicht gab in China. Und es gab dann wirklich nach dem Konzert Leute, die auf die Bühne kamen, und um zu schauen, wie kommt denn jetzt diese Musik aus diesem Computer raus.
Wann war das denn?
Gute Frage, ich glaube, das war 2001.
Und heute ist elektronische Musik in China auch ganz gang und gäbe wahrscheinlich.
Ja, es gibt eine ganz tolle Noise-Szene. Es gibt eigentlich alle Genres, die man sich vorstellen kann.
Aber jetzt eben nicht der elektronische Christoph Kurzmann, sondern eher der poppige.
I love you, 'cause you never wanted anything. I love you, for all the happiness you bring. I love you, 'cause there's so much cause to do. I love you, yes I do. I often turn my head for other girls with pretty faces and with spiral curls, with long legs and fashionable wear. But I swear I love you. And then sometimes there is this fear that I don't give enough. So
Christoph Kurzmann, I Love You, ein Musiker, der in China für Erstaunen gesorgt hat mit seiner Musik aus dem Computer. Und Sie, Katharina Schneider-Roos, Sie haben eben einen Film gedreht, My Camera Doesn't Lie, über die chinesische Filmszene und sind mit dem Film, der ist ja dann in Europa und in der ganzen Welt auch gezeigt worden, hat sogar auf der großen Berlinale die Uraufführung erlebt und Sie sind mitgereist.
Ja, für mich war es sehr aufregend, weil ich war ja eigentlich noch keine Filmemacherin. Ich bin es eben dann gerade dann geworden. Also in diesen, das war mein erster Film. Ich durfte dann auch nach Los Angeles zum Filmfestival und das war eine ganz besondere Erfahrung, weil dort wird dann doch auch alles mit dem roten Teppich, wirklich mit dem roten Teppich dann inszeniert und ich habe mir dann extra rote Schuhe gekauft und bin dann auf dem roten Teppich gegangen.
Sie waren ja schwanger zu der Zeit.
Genau, damals war ich schon schwanger und ja, habe dann einmal die Welt umrundet in dem Zustand. Aber sehr viel geschlafen.
Also Ihr erstes Kind hatte schon eine Weltreise gemacht, bevor es überhaupt auf die Welt kam.
Genau.
Sie haben jetzt zwei Kinder und die sind beide in China zur Welt gekommen. In dieser Zeit, als Sie noch in China gelebt haben, war das für Sie, als Sie schwanger wurden und wussten, jetzt habe ich ein Kind, Sie hatten sich ja schon gut eingelebt in China, aber hat das irgendwie noch was ausgelöst? Ich will das Kind im gewohnten Umfeld zur Welt bringen oder war das für Sie dann ganz normal, ist dann die beiden Kinder in China zu bekommen?
Also ich muss das ein bisschen klarstellen vielleicht. Ich hab die Kinder in einem sehr, sehr, sehr luxuriösen amerikanischen Krankenhaus zur Welt gebracht. Ich musste mich nicht besonders einschränken oder so. Das war also nicht so, wie man sich das vorstellt. Obwohl die chinesischen Krankenhäuser ja auch sehr viele Kinder zur Welt bringen. Ne? Die können das auch ganz gut. Aber mein Leben hat sich natürlich verändert, wie sich das Leben jeder Mutter verändert. Ja, und aber das Schöne daran ist, dass in China die Leute sehr, sehr kinderlieb sind. Also Kinder sind immer willkommen in jedem Restaurant, in jedem. Man kann sich kaum einen Ort vorstellen, wo Kinder nicht willkommen sind.
Für die Kinder war China der Ort, den sie kennen. Haben sie auch angefangen, Chinesisch zu sprechen dann?
Ja, die Kinder haben wahrscheinlich am Anfang sogar mehr Chinesisch gesprochen als Deutsch. Wir waren vielleicht im Gegensatz zu anderen Expats, haben wir in einem chinesischen Umfeld gewohnt, in einem chinesischen Siedlung. Und unsere Kinder gingen dann auch in den chinesischen Kindergarten. Und es war sehr wichtig, dass wenn man schon im Ausland lebt, dass man auch so lebt wie die Menschen dort.
Und war die Umstellung schwierig für die Kinder, jetzt in die Schweiz zu kommen, nach Europa zurück? Oder war Europa halt auch immer schon präsent, doch trotzdem?
Ja, sie sind sozusagen nicht nach Europa zurückgekehrt. Ne? Sie waren ja noch nie.
Ja, genau.
Sozusagen, sie haben noch nie da gelebt. Ne? Also für sie waren, ich denke mir schon, dass sie dachten, sie sind Chinesen. Meine Tochter hat das dann auch mal gesagt. Ich habe mal erklärt, also du bist ja Österreicherin und Schweizerin und hast auch einen Pass. Und dann hat sie wirklich zu weinen angefangen und hat gesagt, nein, ich bin Chinesin.
Wie alt war sie da?
4.
Also die waren noch ganz klein, als sie zurückgekehrt sind.
Ja, die waren 4 und 6. Und also ich will nicht sagen, sie waren natürlich jedes Jahr waren wir in Österreich und in der Schweiz. Es war nicht neu für sie, aber ich denke auch nicht, dass sie Schwierigkeiten hatten mit der Situation hier. Sie haben halt einfach ihre Freunde in China vermisst. Also das ist schon ein ziemlich starker Einschnitt, wenn man da losgerissen wird von der vertrauten Umgebung.
Hören wir uns wieder Musik an. Jetzt geht es in Richtung Film, Filmmusik. Sie haben sich ausgewählt Goran Bregovic, der Hauptfilmmusikkomponist von Emir Kusturica. Und ist Ihnen auch geografisch nah?
Ja, das ist auch etwas, auf das ich stärker draufgekommen bin, seitdem ich in Basel und in der Schweiz lebe, dass ich das Gefühl habe, Österreich hat einen sehr starken Bezug zum Osten eigentlich. Bis zum Balkan, natürlich die Nachbarländer. Und die Musik ist mir wahnsinnig wichtig. Und wie Sie schon gesagt haben, ist Kusturica einer meiner Lieblingsregisseure. Also in der Kombination ist es ganz großartig.
Musik von Goran Bregovic. Der Song heißt Ederlesi.
Shava.
Eder Lesi von Goran Bregovic. Musik für einen Gast hören Sie. Mein Gast heute, Katharina Schneider-Roos, Sinologin, Filmkennerin der chinesischen Filmszene besonders, aber auch sonst, Filmemacherin auch. Und heute arbeiten Sie aber ganz woanders. Das ist nicht der Grund, warum Sie nach Basel zurückgekommen sind, dass Sie jetzt in einer Firma für Nachhaltigkeit arbeiten, oder?
Nein, ich hatte von Peking aus einen Job gesucht und bin dann fündig geworden und habe dann für ein großes Kulturfestival hier in Basel gearbeitet, Culturescapes. Das war eigentlich der Grund, warum wir nach Basel gezogen sind.
Aber Sie wollten nach Europa zurückkehren. Also Sie haben eine Stelle explizit in Europa wieder gesucht.
Genau, der Grund war, ins deutschsprachige Europa zurückzukommen. Also ich habe in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gesucht. Das war, wie gesagt, ein Zufall dann, dass wir in Basel gelandet sind. Ich bin aber sehr froh drüber, dass wir in Basel gelandet sind, weil ich mich sehr wohl fühle hier. Aber das war eben noch ein ganz starker China-Bezug am Anfang. Und dieses Festival ist riesengroß, hatte China zum Inhalt. Und da waren einige hundert chinesische Künstler in der Schweiz und 10 Städten. Also es war wirklich flächendeckend. Ich habe mir dann gedacht, es war klar für uns, dass wir in Basel bleiben wollen, weil wir uns, wie gesagt, sehr wohl fühlen. Und es war auch irgendwie klar, dass der Bereich China in Kombination mit Kunst ein bisschen ausgereizt war danach. Und ich wollte mich sowieso auch neu orientieren und habe dann Corporate Social Responsibility studiert. Das bedeutet, dass Unternehmen eine Verantwortung haben für die Gesellschaft und dass man, da gibt es gewisse Standards, die einzuhalten sind. Und das habe ich dann studiert, also so ein Kurzstudium war das, und habe dann versucht, in diesem neuen Bereich Fuß zu fassen.
Das haben Sie gemacht. Was Sie da genau machen, können wir gleich noch besprechen. Sie haben einen zweiten Wunsch auch aus dem Filmbereich noch mitgebracht, den wir uns noch kurz anhören möchten, weil Film für Sie doch wahrscheinlich immer noch, obwohl Sie da gar nicht mehr mitarbeiten im Moment, wichtig ist. Musik aus einem Lieblingsfilm von Ihnen, aus einem neuen.
Ja, das ist ein Film, der mich wirklich fasziniert hat. Der heißt Sugar Man und handelt von einem amerikanischen Musiker, der in Amerika überhaupt keine Chance hatte und gar nicht auf den Markt kam und dann aber für Südafrika, für die Anti-Apartheid-Bewegung ganz wichtig wurde. Und das hat mich ein bisschen an Suits Jenner erinnert, also so Musik für eine Revolution sozusagen. Und das ist ein ganz faszinierender Mensch und das ist so die Musik, die ich jetzt gerade viel höre.
Der Musiker heißt Sixto Rodriguez, der Film Searching for Sugar Man, der hat ja gerade den Oscar für den besten Dokumentarfilm auch gewonnen. Und der Song, den wir hören, heißt I Wonder.
That's mine. I wonder how much going have you got? And I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Soldier that dies, I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you?
Sugarman, beziehungsweise Sixto Rodriguez heißt der Musiker. I Wonder, der Song und der Film dazu, Searching for Sugarman. Einer Ihrer Lieblingsfilme aus der neueren Zeit, Katharina Schneider-Roos. Jetzt haben wir davon geredet, dass Sie eben aus der direkten Kulturarbeit ausgestiegen sind, beziehungsweise gewechselt sind und arbeiten jetzt für ein Unternehmen oder für eine Stiftung, die sich für Nachhaltigkeit von Projekten oder die sich nach nachhaltigen Projekten umsieht, um die auch mit zu finanzieren, wenn ich das richtig so wiedergebe. Was bedeutet das, nachhaltige Projekte, und was machen Sie dabei?
Also ich arbeite für eine Stiftung, die heißt Global Energy Basel, und im Rahmen dieser Stiftung gibt es eben, das ist ein Forum und auch eine Konferenz, die nachhaltigen Infrastrukturprojekten aus der ganzen Welt eine Plattform bietet, sich vorzustellen und dann auch Investoren zu suchen Und unsere Arbeit ist auch, beide zusammenzubringen, also die Investoren aus der ganzen Welt und die Projekte aus der ganzen Welt. Und ich bin zuständig für die Projekte.
Also Sie suchen solche Projekte. Was sind das für Projekte? Können Sie mal ein, zwei konkrete Beispiele sagen?
Also da gibt es verschiedene Themenschwerpunkte, zum Beispiel Mobilität. Das kann eine Tram sein für San Jose oder dann geht es um Energiegewinnung, Solarenergie für Chile. Also es ist sehr breit.
Und worauf schauen Sie? Weil es geht ja um Sustainability, ist ja das Wort, um Nachhaltigkeit. Worauf schauen Sie? Was muss erfüllt sein, damit diese Projekte eben nachhaltig sind? Worauf muss man da schauen?
Es ist wichtig, dass man bei Nachhaltigkeit die sozialen, die wirtschaftlichen und die ökologischen Aspekte berücksichtigt. Und wir haben da ein Tool, sagen wir ein Instrument, das ist ein, kann man sich vorstellen wie ein Fragebogen, den diese Projektanbieter oder Projektmanager ausfüllen müssen. Sie müssen sich selbst einschätzen. Also es ist eine Selbstbeurteilung. Und wenn Sie diesen Fragebogen durchgegangen sind und mir das Resultat geschickt haben, dann kann ich schon mal erkennen, welche von den 10 Kategorien, die wir da angeben, da geht es um Armutsbekämpfung, hat das Projekt Auswirkungen auf Ressourcenebene, wie gehen Sie mit Ressourcen um, ist es auch nachhaltig auf einer finanziellen Ebene, also kann sich es auch finanzieren, das Projekt. Und wenn der Projektanbieter alles ausgefüllt hat, dann kann ich schon mal sehen, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen und dann können wir sie auch ein bisschen beraten, wo das Projekt noch ausbaufähig wäre in unserem Sinne. Mit dem Resultat dieses Fragebogens werden dann die besten Projekte ausgesucht.
Und Sie verknüpfen dann eben in Basel an solchen Konferenzen Leute von diesen Projekten mit möglichen Investoren, die dann helfen können, diese Projekte wirklich ins Leben zu rufen.
Genau, das ist die Idee.
Arbeiten Sie denn jetzt hier von der Schweiz aus oder reisen Sie dafür auch dann in diese Länder und schauen Sie sich diese Projekte auch an?
Nein, ich arbeite vor allem von der Schweiz aus. Und die Projektanbieter, und es geht auch oft darum, dass es eigentlich auch Bürgermeister sind. Wir haben dann auch Bürgermeister hier von Johannesburg oder von verschiedenen Städten. Es ist oft eben auch so, dass die Städte eigentlich diese Projekte anbieten oder Investoren suchen für ihre Projekte.
Also jetzt sind Sie die österreichische Wahlchinesin Katharina Schneider-Roos in der Schweiz gelandet, wo Sie eben internationale Projekte suchen und betreuen. Ihre Kinder sind aus China gekommen, sind kleine Chinesen gewesen, zumindest in der Selbstwahrnehmung und sind jetzt Schweizer Kinder wahrscheinlich. Hoffentlich fühlen Sie sich wohl hier. Ist das jetzt wieder ein längerer Halt oder werden Sie jetzt auch noch Wahlschweizerin? Wie ist das so für Sie, in Basel zu sein? Ist das sehr ähnlich wieder wie in Österreich zu sein oder ist es doch nochmal ein Unterschied?
Ja, aus China kommend ist die Lebensqualität in Basel unglaublich gut. Und das geht auch in die Bereiche Infrastruktur zum Beispiel, dass es eben Strukturen gibt in der Stadt, die das Leben sicher und lebenswert machen. Also dass Kinder auch alleine auf der Straße gehen können, ist ja nicht selbstverständlich in vielen Städten auf dieser Welt. Also dass es so grün ist, dass es so sauber ist. Es gibt wahrscheinlich sehr wenige bessere Städte auf dieser Welt. Jetzt auf die Frage, will ich Wahlschweizerin werden? Das ist eine gute Frage. Ich bin auf jeden Fall Wahlbaslerin, das ist ganz klar. Also ich sehe das jetzt schon aus meiner Stadt. Möchte auch gern wählen, bitte. Also alle, die jemals wieder abstimmen darüber sollten, ob Ausländer hier wählen dürfen, bitte ja stimmen. Weil ich kenne mich in Basel besser aus als in Wien. Also ich wüsste nicht, wie ich in Wien abstimmen sollte. Ich wüsste aber, wie ich in Basel abstimmen könnte, weil ich die Situation besser kenne. Also insofern möchte ich gern Wahlschweizerin werden, wenn das bedeutet, dass ich hier politisch mich äußern darf. Man äußern darf ich mich auch so. Aber auch meine Stimme abgeben darf. Im Vergleich mit Österreich, es ist halt so, aus der Ferne betrachtet, aus China ist ja alles Europa. Ne? Man denkt, oh, die europäischen Werte sind wirklich etwas, an das man glaubt. Und wenn man dann aber wieder ins Europa kommt, merkt man natürlich auch, dass es doch Unterschiede gibt zwischen Österreich und der Schweiz. Und ja, das sind Unterschiede, mit denen kann ich sehr gut leben.
Über die haben wir ja ganz am Anfang vom Gespräch schon gesprochen, auch über die Klischees und Vorurteile. Und so enden wir auch wieder und wir enden mit einem Österreicher in Basel, also einem Seelenverwandten von Ihnen, Katharina Schneider-Roos. Das ist der letzte Musikwunsch für die Sendung heute. Wer ist das?
Das ist der Herr Kreisler.
Georg Kreisler, natürlich.
Georg Kreisler, den natürlich viele auch hier kennen. Und Ja, ich habe das Lied ausgewählt, das ich jetzt sehr lustig finde, weil es auch so darum geht, was macht eine Person besonders.
Das Lied heißt Der Blundschlimm und ich glaube auch Ihre Kinder können das schon auswendig.
Ja, meine Kinder können das singen.
Dann hören wir uns den Blundschli von Georg Kreisler an und schön, dass Sie da waren, Katharina Schneider-Roos, mein Gast heute in Musik für einen Gast, Sinologin, Filmemacherin eines Dokumentarfilms über den chinesischen Film und Mitarbeiterin von Global Energy Basel, wo Sie für nachhaltige Infrastrukturprojekte arbeiten. Mein Name ist Brigitte Hering.
Drüben beim Herrn Wachtel steht eine große Schachtel und ich bin so neugierig, was könnte da drinnen sein? Eines Tages geht er, zurück kommt er erst später, da sag ich nur, jetzt ist Zeit und schleich mich zu ihm rein. Wie ich die Schachtel pack, trifft mich fast der Schlag. In der Schachtel liegt ein Blundschli und eine Birne und ein Knopf. Wozu der Mann am Blundschli braucht, das geht mir nicht in den Kopf. Eine Birne kann man essen, einen Knopf, den kann man nähen. Von einem Blundschli hat man gar nichts, drum kann ich's nicht verstehen. Und wie ich näher hinschau, was glauben's, was ich entdeck? Ein blauer Bleistiftspitzer liegt hinterm Knopf im Eck. Der Knopf liegt neben dem Blundschli, der Blundschli neben der Birne. Das kann ich nicht begreifen, das geht mir nicht ins Hirn. Bei sowas wird mir schwindlig, da bin ich empfindlich. Das ist mir unergründlich, das wird noch ein Skandal. Ein Blundschli ist gefährlich, beschwerlich, entbehrlich. Drum ist's mir unerklärlich, der Wachtel ist nicht normal. Ein Blundschli und eine Spitze und ein Knopf und eine Birn. Wozu braucht er den Blundschli? Das werd ich nie kapieren. Ich sitz grad im Gasthaus bei ein Glas Wein und rast aus. Plötzlich schau ich auf und seh den Wachtel vor der Tür. Geschwind ruf ich, Herr Wachtel, trinken es auch ein Achtel. Ich werd's zahlen und Sie erklären dem Blundschli mir dafür. Der Wachtel sagt sehr gern, ich werd Ihnen erklären. In der Schachtel liegt der Blundschli, das wissen Sie genau. Ein Knopf, ein Birn, ein Spitzer, der letztere ist blau. Sehen's diesen Spitzer, nimm ich und ich steck ihn mir ins Ohr. Dann nimm mich noch den Knopf zur Hand und halt ihn hoch empor. Und jetzt mit meiner Linken ergreife ich die Birn. Mit Stängel schön nach unten halt ich sie an die Stirn. Nur jetzt sind meine Hände voll, jetzt werden sie verstehen. Wenn ich jetzt noch die Augen schließ, kann ich den Blundschli gar nicht sehen. Na, das ist doch verständlich, ob weiblich, ob männlich. Der Blundschli hat nun endlich einen tiefsinnigen Zweck. Der Spitzer gibt der Ruhe und der Knopf sagt nicht mu. Und die Augen, die sind zu und der Blundschli ist weg. Deswegen brauch ich den Spitzer, die Birne und den Knopf und werf sie mit dem Blundschli zusammen in einen Topf. Drauf sag ich, Herr Wachtel, trinken's noch ein Achtel. Trinken Sie es langsam, doch erklären Sie mir schnell. Ich begreif die Birne, selbst an Ihrer Stirne. Auch der Spitzer und der Knopf sind ganz konventionell. Der Blundschli ist der Witz, was glauben's, weshalb ich schwitz? Schauen Sie, in der Schachtel liegt der Blundschli und eine Birne und ein Knopf und ein blauer Bleistiftspitzer, so viel geht mir in den Kopf. Ich frag Sie wegen dem Blundschli, dieser Blundschli ist ein Kaval. Die ganzen anderen Sachen sind nützlich und egal. Darauf sagt der Herr Wachtel, no, was sagen Sie das nicht gleich? Der Blundschli ist das Wichtigste, der Blundschli macht mich reich. Ja, ohne diesen Blundschli wär ich ein anderer Mann. Denn wenn ich nicht den Blundschli hätt, wer schaut mich schon an? Da wär ich der Herr Wachtel, no, der hat eine Schachtel und trinkt einmal ein Achtel, ansonsten ist er fad. Mit Blundschli in der Schachtel bin ich der Herr Wachtel und trinke ich ein Achtel, na dann ist es eine Gnade. Ja, früher war das anders, kein Mensch hat mich gekannt. Aber jetzt hab ich ein Blundschli, drum bin ich interessant. Der eine sagt's dem anderen, es rät sich um ein Tum. Der Wachtel hat ein Blundschli, der Wachtel hat ein Blundschli, der Wachtel hat ein Blundschli. Und sie fragen mich, warum? Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftete Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark beim Tauben vergiften im Park. Schatz, gebring das Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streis auf ein Grahambrot, kreuz über quer und nimm's Scherzel des Fressens so gern. Erst verjagen wir die Spatzen, denn die tun an alles verpatzen. So ein Spatz ist zu geschwind, der frisst's Gift auf im Nu und das arme Taberl schaut zu. Ja, der Frühling, ist hier. Geh mal Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's zu an Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen in der anderen Taschen. Geh mal Tauben vergiften im Park.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.